Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz herzlich willkommen heute Morgen im Gottesdienst. Schön, dass Sie sich aufgemacht haben. Schön, dass Sie nun da sind und mit uns gemeinsam feiern möchten. Vielleicht haben Sie sich bei dem Vorspiel gewundert, ob wir in einer Eurovisionsübertragung sind. Aber dieses Stück heißt Te Deum. Dir Gott soll's gelten. Für Gott und für dich sind wir heute auch da in diesem Gottesdienst. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam feiern können. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Volker Gägle. Ich bin Studienassistent im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Verheiratet, zwei kleine Jungs. Einer hat heute Geburtstag und deshalb bin ich nachher ganz schnell wieder weg. Und ich freue mich zum ersten Mal heute mit Ihnen diesen Gottesdienst zu feiern. Gelobt sei deine Treue. Wir singen dieses Morgenlied mit der Nummer 665. Es hat eine ganz einfache Melodie, hören Sie sich schnell ein, Sie werden schnell lernen. Gelobt sei deine Treue. 665, 1 bis 4. Lassen Sie uns gemeinsam im Wechsel einen Psalm beten, Psalm 19. Sie finden ihn unter der Nummer 708 im lila Teil Ihres Gesangbuchs. Und wir erheben uns dazu. Psalm 19 unter der Nummer 708 im Wechsel. Sie beten die eingerückten Zeilen, ich die ausgerückten. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ein Tag sagt's dem anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Ihr Schall geht aus in alle Lande. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss.
Und macht die Unverständigen weise.
Die Befehle des Herrn sind richtig.
Und erfreuen das Herz.
Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen.
Die Gebote des Herrn sind rein und bleibt ewig.
Amen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns kennst und du weißt auch, was uns heute Morgen bewegt. Du siehst die Sorgen und die Ängste, die uns nicht loslassen wollen an diesem Morgen. Du siehst die Spannungen und auch die Versuchungen, in denen wir stehen, und du weißt auch, wo wir in der vergangenen Woche versagt haben, da wo wir Schuld auf uns geladen haben. All das kennst du und deshalb bringen wir nun alles vor dich, sagen es dir und bitten dich, dass du uns von all dem frei machst, dass du das große Wunder deiner Vergebung geschehen lässt an diesem Morgen, in diesem Gottesdienst, und dass du mit deinem Wort zu uns redest, dass du mit deinem Geist uns ein freies Ohr und ein freies Herz für dieses Wort gibst. Und alles andere, das sagen wir dir nun in der Stille. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach du uns still und rede du. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir hören auf die Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, die Verse 33 bis 44. Es ist der Bericht von der Kreuzigung unseres Herrn, der Kreuzigung Jesu. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, die lästerten ihn und schüttelten die Köpfe und sprachen, der du den Himmel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen, andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir singen nun vor der Predigt das Wochenlied 241, die Strophen 1, 3, 6 und 8. Mach auf, du Geist der ersten Zeugen. Gottes Wort für diesen Sonntag steht im 1. Korintherbrief. Es ist dieser Abschnitt über das große Wort vom Kreuz, das Paulus hier der Gemeinde in Korinth in Erinnerung ruft. 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 25. Paulus schreibt: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, stellen Sie sich einmal vor, Sie würden eine neue Kirche bauen. Zugegeben, bei der derzeitigen Finanzsituation braucht man viel Fantasie für diesen Gedanken, aber probieren Sie es mal. Also, Sie bauen eine neue Kirche und Sie planen und Sie bauen. Und dann ist der Rohbau fertig und jetzt engagieren Sie zur kunstvollen Ausgestaltung des Innenraums einen ganz berühmten Innenarchitekten. Und Sie geben ihm alle Freiheiten, die Künstler halt brauchen. Und er geht an die Arbeit und er schließt die Tür ab. Während seiner Arbeit in der Kirche darf niemand reinschauen. Und er ist fertig und dann kommt der Tag der Präsentation. Der Kirchengemeinderat und der Pfarrer, die dürfen als Erste reinschauen und es werden feierlich die Türen geöffnet und alle gehen rein und schon nach einigen Sekunden fallen die Ersten um, müssen rausgetragen werden, müssen Luft zugefächert werden. Denn da, wo eigentlich das Kreuz stehen müsste, hat dieser Innenarchitekt einen elektrischen Stuhl hingestellt. Welch ein Skandal! Welch eine Geschmacklosigkeit. Und als sich die meisten wieder berappelt haben, wieder Luft bekommen haben, wieder halbwegs klar sehen können, da erklärt ihnen dann dieser Innenarchitekt, ja, dieser elektrische Stuhl, dieses Hinrichtungswerkzeug, das ist eine Geschmacklosigkeit, das ist geschmacklos, genauso geschmacklos wie dieses Kreuz. Und damit hätte er recht. Das Kreuz war für den antiken Menschen eine ungeheure Geschmacklosigkeit. Damals, zur Zeit des Neuen Testaments und auch noch einige Jahrhunderte später, wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, ein Kreuz in einen Tempel, in eine Synagoge zu stellen. Und auch die frühen Christen, die haben 3 Jahrhunderte gebraucht, bis zum ersten Mal ein Kreuz in einer Kirche stand. Das Kreuz war in der Antike das abscheulichste Symbol, das man sich hätte vorstellen können. Verstehen Sie, wir haben uns heute schon so sehr an dieses Kreuz gewöhnt, dass es uns gar nicht mehr auffällt, was für ein Schauer für antike Menschen dieses Hinrichtungswerkzeug darstellte. Für uns ist das Kreuz ein Symbol für unseren Glauben geworden. Es gibt wunderschöne Kreuze in wunderschönen Kathedralen. Es gibt sehr große Kreuze auf hohen Berggipfeln. Und es gibt schmuckvolle Kreuze, die man sich an den Hals hängen kann, wo man es hinsieht. Das Kreuz ist für uns eigentlich Schmuck und Zier geworden. Zur Zeit des Neuen Testaments war das ganz, ganz anders. Damals verbreitete ein Kreuz Angst und Schrecken. Es war die grausamste Hinrichtungsart, die man sich damals im Römischen Reich vorstellen konnte. Und weil sie so grauenvoll war, durfte man eigentlich nur Sklaven und Schwerverbrecher kreuzigen. Man durfte sie nur an den Allerschlimmsten vollstrecken. Und wir können uns die Qualen eines Gekreuzigten eigentlich gar nicht vorstellen. Viele Menschen denken heute, am Kreuz ist man verblutet. So langsam. Nein, Der Blutverlust war das Geringste. An einem Kreuz ist man erstickt, an Erstickungskrämpfen elend erstickt. Ganz langsam blieb einem elend qualvoll irgendwann die Luft weg. Manchmal dauerte das Tage. An einem Kreuz ist man eigentlich nicht gestorben. An einem Kreuz ist man elendig verendet. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Sonntagmorgen mit so einer Predigt aufrühre, aber wir müssen dieses Kreuz ein wenig rausholen aus unserem Schleier von 1500 Jahren christlicher Tradition. Ein antiker Mensch, der dachte beim Kreuz nicht an Berggipfel oder Kathedralen, sondern der hörte schreiende, stöhnende Menschen, die mit dem Tode rangen. Und jetzt geht dieser Apostel Paulus mit einer einzigen Botschaft auf Welttournee und er sagt, ein gekreuzigter Zimmermann, ein so elendig gestorbener Mensch ist das Heil der Welt. Da ist kein Wunder, dass Paulus bei dieser Botschaft nicht mit Ovationen überschüttet wurde. Da ist kein Wunder, dass er nur Spott und sogar Verfolgung erntete. Wenn er hier schreibt, das Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, dann war das seine tagtägliche Erfahrung. Das hat er tagtäglich zu spüren bekommen. Torheit ist ja noch ein vornehmer Begriff. Eigentlich müsste man den heute härter übersetzen. Das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz ist Schwachsinn. Die Botschaft vom Kreuz ist Blödsinn, müsste man übersetzen. Das war das, was Paulus jeden Tag erfahren hat auf seinen Missionsreisen. Das Kreuz und das Wort vom Kreuz, es war eine anstößige Botschaft, eine ärgerliche Botschaft, die keinem gefallen hat. Und Paulus sagt, genau das soll sie nach Gottes Willen auch sein. Ein Wort, an dem man sich stößt, ein Wort, über das man stolpert, ein Wort, an dem man sich ärgert. Und das ist es bis heute geblieben, dieses Wort vom Kreuz. Auch wenn sich der Grund des Ärgers verschoben hat, wir ärgern uns heute nicht mehr über ein grauenvolles Symbol, nein, aber wir ärgern uns darüber, dass uns das Wort vom Kreuz immer penetrant peinliche Fragen stellt. Und diese penetrant peinliche und ärgerliche Frage, die heißt schlicht und ergreifend, bist du so, wie du bist, in Ordnung? Bist du so, wie du bist, in Ordnung? Das Kreuz ist so etwas wie ein Prüfstein, ob unser Leben vor Gott in Ordnung ist. Sie kennen es vielleicht noch früher aus dem Chemieunterricht, da gibt es so ein Lackmuspapier, mit dem man testen konnte, ob etwas irgendwie echt ist oder nicht echt ist. Und wenn es sich verfärbt hat, dann wusste man, es ist jetzt die und die Mischung drin. Und so ist das Kreuz wie ein Lackmuspapier, das die Echtheit unseres Lebens vor Gott prüft. Und jetzt schreibt Paulus diesen Brief an die Korinther. Und das Wort vom Kreuz ist für ihn so ein Prüfpapier. Seid ihr so, wie ihr seid, wirklich in Ordnung, fragt er diese Korinther. Und das war ja für diese Gemeinde ein Problem. Die hatten manche Probleme. Und er formuliert jetzt zwei sehr präzise Fragen in diesem Anfangsabschnitt. Die erste ist euer Denken. Ist euer Denken so, wie es ist, in Ordnung? Und die zweite ist euer Glaube, so wie er ist, in Ordnung? Das sind ja Fragen, die wir Menschen uns nicht gern gefallen lassen. Fragen Sie mal diese Fragen Ihren Nachbarn und Sie werden merken, wie fröhlich der wird. Und solche Fragen, die lassen wir uns selber ja nicht gern gefallen. So von der Kanzel erträgt man sie noch, aber stellen Sie sich vor, ich würde nachher beim Ausgang Ihnen ganz persönlich direkt diese Fragen stellen. Unverschämt. Darf man mir solche Fragen stellen? Gott hat das Recht dazu und er stellt uns diese Fragen heute Morgen. Die erste, ist euer Denken in Ordnung? Ist euer Denken in Ordnung? Das ist das Erste, was Paulus hier in Frage stellt. Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Schwachsinn erwiesen? Hat nicht Gott euer Denken als untauglich erwiesen? Wie kommt Paulus da drauf? Er sagt, die Welt und ihre Menschen, wir alle, wir waren umgeben von der Weisheit Gottes und trotzdem haben wir Menschen Gott mit Hilfe unserer Weisheit nicht erkannt. Eine Weisheit aber, die nicht bemerkt, dass überall, wo man hinschaut, Gott seine Spuren hinterlassen hat, die hat den Namen Weisheit eigentlich nicht verdient. Es geht hier im Grunde um die ganz, ganz schlichte Frage, wo finde ich Gott? Wo finde ich Gott? Das ist die Grundfrage der Menschheit, die Grundfrage der Philosophie, die Grundfrage aller Religionen. Das ist die Grundfrage, die jeder Mensch in sich trägt, ob er es weiß oder nicht. Wo finde ich Gott? Und ich kann diese Frage ganz, ganz verschieden stellen. Ich kann diese Frage hochphilosophisch stellen,
Wer ist es, der die Welt im Innersten zusammenhält? Ich kann sie als Naturwissenschaftler stellen. Wo finde ich den Anfang und das Ende allen Lebens dieser Welt? Oder ich kann die Frage ganz existenziell aus einer Not herausschreien. Gibt's denn keinen, der mir hilft? Es ist immer die Variation dieser einen Frage, wo finde ich Gott? Im Grunde wurzeln alle unsere kleinen und großen Lebensfragen in dieser einen Frage. Wer ist Gott und wo finde ich ihn? Und jetzt sagt Paulus, Gott sitzt eigentlich vor unserer Nasenspitze und wir merken es nicht. Im Römerbrief, da schreibt er, dass die ganze Schöpfung eine einzige Predigt von der Herrlichkeit Gottes ist. Gott präsentiert sich uns sozusagen vor unserer Haustür. Und wir, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, und wir verweigern ihm die Anerkennung. Er sitzt vor unserer Nase und wir sagen, nein, du sitzt nicht vor unserer Nase. Ich sehe dich nicht. Und weil wir ihm die Anerkennung verweigert haben, hat Gott uns den Verstand verriegelt. Weil wir Gott die Anerkennung verweigert haben, hat er uns den Verstand verriegelt. Gott hat unseren Verstand an dieser so ganz entscheidenden Stelle lahmgelegt. Wir können mit unserem Verstand vieles tun. Wir können mit unserem Verstand heute ins Weltall fliegen. Wir können mit unserem Verstand den genetischen Code der menschlichen Erbanlagen knacken und erforschen. Aber im Blick auf diese grundsätzliche Frage nach Gottes Tat tappen wir völlig im Dunkeln. Gott umgibt uns von allen Seiten und wir können ihn nicht mehr wahrnehmen. Und jetzt sagt Paulus, das ist Gottes Gericht. Das ist Gottes Gericht. Wir können es nicht nur, nein, wir dürfen es nicht einmal. Und weil wir auf der Suche nach Gott nicht weiterkommen und auch gar nicht weiterkommen können, sind wir jetzt dazu verdammt, unsere eigenen Gottesbilder zu machen. In unserem Hirn, da bauen wir uns einen Gott zusammen, den wir gern hätten, den wir verstehen können, den wir mit unserem kleinen Hirn begreifen können. Über vielen Opernhäusern und Museen ist ja oft dieser Spruch zu lesen, dem wahren schönen Guten. Dem wahren schönen Guten. So stellen wir uns Gott vor. So wahr, schön und gut. So sollte Gott sein, ein Ideal, dem man nacheifern kann. Ein Vorbild, zu dem man aufsehen kann. Wir Menschen, wir suchen Gott immer im Dunstkreis von Glanz und Gloria. Aber Gott offenbart sich genau da, wo ihn niemand vermutet hat. Da, wo niemand mehr an Gott denkt. Da, wo nichts mehr vom wahren, schönen und guten zu sehen ist, Gott geht ans Kreuz. Gott geht ans Kreuz und sagt, genau da, seht her, so bin ich. Da, so bin ich. Das ist Gott. Gott stellt unser ganzes Denken auf den Kopf hier. Er offenbart sich am scheußlichsten Ort dieser Welt. Er offenbart sich im Anblick der hässlichsten Gestalt, die man sich vorstellen kann. Und er sagt jetzt, wer sich nicht zu fein ist, um das zu glauben, der ist bei ihm richtig. Gott gefällt es durch eine menschlich gesehen verrückte Botschaft, ein menschlich gesehen absurdes Evangelium, die zu retten, die sich nicht zu fein sind, es zu glauben. Im Anblick des Kreuzes, da entsteht auf einmal unter uns eine ganz neue Chancengleichheit. Denn bei Gott, da haben nicht die die Nase vorn, die ihr Examen mit 1, bestehen, nicht die, die täglich sich mit akademischer Gedankenakrobatik fit halten, da hat nicht die geistige Elite die Nase vorn. Nein, bei Gott haben die Nase vorn, die sich dieses Kreuz gefallen lassen. Die es sich gefallen lassen, dass der gekreuzigte Christus den Müll ihres Lebens wegräumt. Die es sich gefallen lassen, dass diese geschundene, elende Gestalt in das Haus ihres Lebens kommt und aufräumt mit dem Hass und mit der Lüge, mit dem Neid, und mit der Unreinheit, die es sich gefallen lassen, dass dieser arme, sterbende Mensch sie in seine Arme schließt, für sie leidet und stirbt. Und dazu brauche ich keinen hellen Kopf, sondern einen gebeugten Kopf. Dazu brauche ich keine intellektuelle Flexibilität, sondern eine ganz kindliche Einfalt. Dazu brauche ich keine mathematischen Formeln, sondern nur den einen Satz, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott, stell unser Denken auf den Kopf, damit es wieder in Ordnung kommt. Im Grunde muss man es anders sagen. Er stellt unser Denken wieder vom Kopf auf die Füße. So bin ich, sagt Gott. Und nun stellt Paulus noch eine zweite Frage. Er stellt die Frage, ist auch euer Glaube in Ordnung in Korinth? Ist auch euer Glaube in Ordnung? Warum fragt Paulus das ausgerechnet diese Korinther? Nun, in Korinth, da war man schon längst viel weiter. Da hatte man schon längst den gekreuzigten Christus hinter sich gelassen. In Korinth, da schwärmte man von einem ganz, ganz anderen Christus, von einem erhöhten, einem verherrlichten Christus, einem, der was hermacht. Man schwärmte von einem Christus und von einem Christsein, bei dem Kreuz und Elende der Vergangenheit angehören, schon längst aufgehört haben. Wie kam es dazu? Wie kam es denn dazu? Nun, in Korinth hat man etwas sehr, sehr Modernes gemacht, etwas sehr, sehr Kluges gemacht. In Korinth haben sie nicht ihr Denken Jesus angepasst, sondern in Korinth haben sie Jesus ihrem Denken angepasst. Sie haben diese so moderne Frage gestellt: Wie können wir das Evangelium heute noch verständlich machen? Mit dieser Frage fangen alle ihr Lehren an. Und genauso haben auch die Korinther gefragt, gerade mal 20 Jahre nach Ostern. Und sie haben dann Jesus ihren Wünschen angepasst, so wie sie ihn verstehen können und wollen. Der Christus, an den die Korinther glaubten, der offenbarte sich nur noch in ganz großartigen Gnadengaben, in ekstatischen Geistwirkungen, in beeindruckender Rhetorik, in dynamischen Führerfiguren. Der Christus, an den die Korinther glaubten, der wirkte nicht mehr in einer verborgenen Kraft, sondern mit einer sichtbaren, einer spürbaren Kraft. Der Christus, an den die Korinther glaubten, der trug nicht mehr die Nägelmale des Kreuzes an Händen und Füßen, sondern das war eine strahlende, eine attraktive Gestalt, eine Gestalt, die was hermachte, die sich sehen lassen konnte. Und jetzt schreit Paulus dieser Gemeinde: Denkt dran, wir aber verkündigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Skandal und den Griechen ein Schwachsinn. Es wäre missionarisch viel, viel leichter gewesen, mit dem Christus der Korinther eine Evangelisation zu machen. Pro Christ wäre überhaupt kein Problem, wenn wir mit dem Christus der Korinther evangelisieren könnten, wenn wir das Kreuz vergessen könnten, dieses Ärgernis. Und bis heute stehen wir alle immer wieder in der Versuchung, Jesus unseren Mitmenschen verständlich zu machen, ihn plausibel zu machen, ihn so zu predigen, dass alle nachher sagen: Ach ja, das ist schön, das gefällt mir. Tief in uns drin, da wohnt die Angst, dass die Sache mit dem Kreuz niemanden mehr interessiert heute. Und deshalb versuchen wir, Jesus immer attraktiver zu machen, als er ist. Die einen, die machen aus ihm den guten und edlen Menschen aus Nazareth, den Friedensstifter aus Galiläa. Für die anderen ist er der Revolutionär gegen Unrecht und Ungerechtigkeit, der Fürsprecher für Arme, Kranke und Frauen. Alle machen aus ihm den einen strahlenden Menschen, den man den Zeitgenossen anbieten kann, mit dem man Hof halten kann. Es ist interessant, einmal die Jesusbücher der letzten 200 Jahre durchzusehen. Ich habe das im letzten Semester mit meinen Studenten gemacht. Mal geguckt, wie haben Menschen in den vergangenen 200 Jahren Jesus gesehen und ihn beschrieben. Und diese Jesusbücher erzählen die Geschichte, wie kluge Menschen, wie sehr kluge Menschen versucht haben, aus Jesus etwas zu machen, das ankommt. Wie kriege ich einen modisch ansprechenden Jesus für meine Zeitgenossen? Einen, den man verkaufen kann. Einen, für den man keinen Spott und keine Prügel mehr bezieht. Wenn ich in die Gegenwart sehe, dann dreht sich die ganze Debatte um die Frage nach dem Kreuz und gar nichts anderes. Wie kann man diesen brutalen Tod am Kreuz unseren Zeitgenossen heute noch verkaufen? Wie kann man das hinbiegen, damit die Sache wieder schmackhaft wird? Es ist immer der gleiche Ansatz. Als moderne Menschen können wir den Kreuzestod Jesu doch heute nicht mehr verstehen. Als ob es der antike Mensch und der mittelalterliche Mensch besser verstanden hätten. Es bleibt für uns alle immer zu allen Zeiten ein Ärgernis, ein Anstoß. Für Paulus war das Kreuz nicht nur irgendein Symbol, das man notfalls auch auswechseln kann. Nicht nur irgendein Bild, das man aus missionarischen Gründen auch etwas aufpeppen könnte. Nein, für Paulus, da kriege ich Jesus nie ohne das Kreuz. Ich kriege Jesus nie ohne das Kreuz, denn an diesem Kreuz, da geht es um mich. Da reißt mir Gott die Maske runter, meine Maske. Da hält er mir den Spiegel vor, so schuldig bist du, dass ich dich gar nicht anders retten kann, als dadurch, dass ich das Liebste, was ich habe, meinen Sohn für dich hergebe. Wenn der gekreuzigte Jesus eine scheußliche Gestalt ist, dann deshalb, weil meine Schuld eine scheußliche Sache ist.
Wenn der Gekreuzigte eine Geschmacklosigkeit ist, dann deshalb, weil meine Sünde vor Gott etwas Geschmackloses ist. Wer das Kreuz nicht will, der will auch den Gekreuzigten nicht. Wer aber den Gekreuzigten nicht will, der will im Grunde auch die Liebe Gottes nicht. Denn das eine gibt's nie ohne das andere. Am Kreuz hängt alles. Am Kreuz entscheidet sich alles. Weisheit, Seligkeit und Ewigkeit. An diesen beiden Balken, da hat Gott für uns die Tür aufgemacht. Und nur unter diesen beiden Balken, da finde ich mein Heil. Und deshalb gilt's auch hier, knapp daneben ist immer ganz vorbei. Nirgendwo wird das wahrer als an diesem Kreuz. Ein Jesus ohne Kreuz rettet nicht. Es ist wie in der Schule, wenn ich nur 5 im Zeugnis habe, dann habe ich nicht alles falsch gemacht. Dann kann ich sogar sehr viel gelernt und sehr viel begriffen haben. Aber es reicht nicht zur Versetzung. Und mit Jesus ist es genauso. Ich kann Jesus toll finden. Ich kann sagen, also die Sprüche und die Gleichnisse toll beeindrucken mich. Sein Verhalten gegenüber kranken, armen, verachteten, oh, vorbildlich. Aber wenn ich mir vom Gekreuzigten nicht meine Schuld abnehmen lasse, dann liege ich knapp daneben, aber in puncto Seligkeit ganz daneben. Deshalb hängt hier alles am rechten Glauben. Wenn der in Ordnung ist, dann ist alles in Ordnung. Und wenn der daneben liegt, dann ist alles daneben. Ist euer Denken in Ordnung? Ist euer Glauben in Ordnung? Peinliche Fragen, peinlich, die Paulus hier stellt und die uns die Bibel bis heute stellt. Und ich bitte Sie, ärgern Sie sich nicht über diese Fragen, sondern lassen Sie sich diese Fragen gefallen, immer wieder. Es ist der Gekreuzigte selber, der uns diese Fragen stellt, nach unserem Denken und unserem Glauben. Und er tut das, weil er das zurechtbringen möchte, weil er uns wieder richtig ausrichten möchte, unser Leben richtig orientieren möchte, damit wir nicht knapp am Ziel vorbeischießen. Er will nicht, dass wir verloren gehen, sondern dass wir leben mit ihm in seiner Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam singen vom Lied 91, die Strophen 1, 4 und 5. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Ein Passionslied 91, 1, 4 und 5. Beten und erheben uns dazu. Herr Jesus Christus, wir stehen staunend vor deinem Kreuz. Wir stehen staunend vor diesem Wunder und können es mit unserem Denken nicht fassen und begreifen. Aber wir wollen dir einfach von Herzen dafür danken, dass du das getan hast. Und wir bitten dich heute Morgen für deine Kirche. Erhalt sie bei diesem Wort vom Kreuz. Erhalt sie bei deiner Wahrheit und bei deiner Weisheit, damit sie im Gewirr der vielen Stimmen nicht die Richtung verliert und immer wieder deine Stimme hört. Wir bitten dich nun auch ganz besonders für die Lehrer deiner Kirche. Schenke ihnen auch den Mut zum Gehorsam in der Lehre. Schenke ihnen den Mut zum Widerspruch, wo dieses Wort vom Kreuz nicht mehr erschallt. Und wir bitten dich für uns. Vergib uns, wenn wir in unserem Leben nach einem Erlöser Ausschau halten, der anders ist als du. Wenn wir immer nach oben schauen und es nicht wagen, nach unten auf dein Kreuz zu schauen. Wir bitten dich, vergib uns, wo wir etwas anderes suchen als dich. Und alles, was wir sonst noch zu bitten haben, das schließen wir nun ein in dein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Wir singen Lied 93, alle vier Strophen.
Thank you.
Ich freue mich nun, dass Annette Wendling heute gekommen ist. Sie wird demnächst ausreisen nach Asien irgendwo und sie wird uns kurz einige Worte zum Abschied sagen.
Ja, ich freue mich auch, dass ich nochmal hier sein kann. Und für alle, die, ich einige bekannte Gesichter habe ich schon gesehen, aber vielleicht sind auch einige da, die mich nicht kennen. Es ist mittlerweile schon 4 Jahre her, dass ich Stuttgart verlassen habe. Und ich habe vorher 3 Jahre hier im Kindergarten gearbeitet, war dann auf der Bibelschule und habe mich dann vorbereitet mit dem weltweiten Einsatz für Christus, um eben, wie gesagt, nach Asien zu gehen. Ja, ich habe mich ganz arg gefreut über die Predigt, über diese Botschaft vom Kreuz und auch da, wo ich hingehen werde, dort ist die Botschaft vom Kreuz ein Ärgernis. Und ich bin dankbar, ja, dass ich dort hingehen kann und trotz allem auch wirklich das weitersagen kann, dass Jesus unser Herr ist. Wenn alles gut geht, werde ich also im August ausreisen und zunächst einmal für ein Jahr an einer Schule arbeiten für die Mitarbeiter dort in diesem Land. Und es ist keine einfache Situation. Es gibt dort viel Not, viel Elend, viel auch Gewalt. Ja, und ich bin froh, dass Gott einfach mitgeht und vorausgeht und auch den Weg schon bereitet hat. Wenn irgendjemand gerne meinen Rundbrief haben möchte, ich habe also eine Liste mitgebracht, kann sich also gerne dort eintragen. Und ich bin dankbar auch für die Gemeinde hier, auch für alle Gebete und alles begleiten und Anteil nehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen, Gottes Segen für diese Ausreise und für den Dienst dort in diesem asiatischen Land. Ich nehme an, man kann es nicht sagen, weil das ein bisschen heikel ist, ne? Und das lassen wir auch so. Ihr Opfer darf ich ja bitten für die Arbeit des Albrecht-Bengel-Hauses. Auch diese Arbeit hat viel mit diesem Wort vom Kreuz zu tun, dass wir dort versuchen, junge Theologen in Tübingen auf dieser Linie dieses Wortes vom Kreuzes zu halten und ihnen Mut zu machen, dieses Wort trotz allem Ärgernis und allem Anstoß mutig zu sagen, in einer Zeit, in der das oft angefochten ist. Wir betreuen dort etwa 130 Theologiestudenten und wir sind ein Spendenwerk, ganz auf ihr Opfer, ihre Gaben angewiesen. Und ich darf mich im Namen des Bengelhauses ganz herzlich schon im Voraus für Opfer bedanken. Alles Weitere finden Sie auf dem grünen Notizenzettel, auf den ich Sie herzlich hinweisen möchte. Und nun gehen Sie in diesen Sonntag als Gesegnete des Gekreuzigten. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.